0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Die Sommerpause in der MotoGP ist vorbei und am Wochenende haben die Fahrer gleich mal für ein spektakuläres Rennen gesorgt. Nicht nur die Fahrer, auch der Wettergott war ihnen hold, schrägstrich nicht hold, weil auch der hat sein Schärflein dazu beigetragen. Und dazu und darüber spreche ich jetzt mit dem Redakteur von Motorsport Total zum Motorrad, mit Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald.
Servus Andreas und hallo an alle MotoGP-Fans.
Gerald, das war ein Wochenende, was durchaus vom Regen beeinträchtigt war. Wir sprechen gleich über die drei Klassen insgesamt. Aber das war schon ein wilder Ritt gestern am Sonntag.
Ja, total, weil es wirklich das ganze Wochenende alle Wettersituationen gegeben hat, die man sich so vorstellen kann. Am Freitagvormittag hat es geregnet, Nachmittag war dann gutes Wetter. Der Samstag war extrem heiß und sonnig, also die klassische Hitzewelle, die wir jetzt in Teilen Europas haben. Und am Sonntag hat es geregnet. Und es war wie ein Herbst und auch wechselhaft, also wirklich total verrückt, ja. Und der Wettergott will ja auch mitmischen einfach in der MotoGP, so schaut's aus.
Dem war das zu langweilig in den letzten Wochen, hat man das Gefühl gehabt. Auf jeden Fall hat es MotoGP-Rennen, über das müssen wir als erstes natürlich sprechen, hat es Marc Marquez gewonnen. Und ich habe immer, ja, wir haben häufig über Rennen gesprochen, die wirklich sehr knapp, sehr eng waren. Das hier war ein quasi Blowout-Sieg von Marc Marquez, der 12,5 Sekunden vor Dani Pedrosa ins Ziel gefahren ist und dann hinter auch nochmal weitere 6 Sekunden Maverick Vinales und dann Valentino Rossi auf Platz 4. Aber Marc Marquez war mit diesem Wetter Gott im Bunde, hatte man das Gefühl, weil eigentlich wäre es nass geblieben, hätte er sich wohl komplett verwachst, oder? Was ist da passiert, dass er am Ende diese 12,5 Sekunden Vorsprung hatte?
Ja, es war total interessant von der Strategie her. Unterm Strich muss man sagen, er hat alles richtig gemacht, fehlerfreier Job, perfekt alles umgesetzt, aber ich würde schon sagen, dass hier auch ein bisschen Glück dabei war, weil wie er angefangen hat, das Rennen mit dem Medium-Reifen, er hat in der Startaufstellung noch auf den Medium-Regenreifen umgesteckt, habe ich mir zuerst gedacht, okay, er wird versuchen, in den ersten Runden voller wegzufahren, volles Feuerwerk abzuliefern und zu schauen, sich einen Vorsprung rauszuholen, um dann eben früh, aber eher nach 5 Runden oder so, das zweite Motorrad zu wechseln, weil eigentlich klar war, dass er mit dem Medium-Regenreifen wahrscheinlich nicht durchfahren könnte und wahrscheinlich, wenn es angefangen hätte zu regnen, hätte er auch nicht mit dem durchfahren können oder wenn, dann definitiv nicht an der Spitze, weil wir haben auch schon im Vorjahr gesehen, bei diesen Mischverhältnissen, wo mit Regenreifen dann durchgefahren wurde, dass Kyle Crutchlow schon mit dem harten, härteren Regenreifen gewonnen hat. Das heißt, eigentlich, wenn es geregnet hätte, dann wäre er chancenlos eigentlich gewesen. Und das war ihm nicht der Fall. Und was trotzdem überraschend war, ist, dass er in der zweiten Runde so extrem eingebrochen ist. Also er hat eigentlich, das hat er auch nach dem Rennen gesagt, dieser Medium-Hinterreifen, Regenreifen, war eigentlich die komplett falsche Reifenwahl, weil wie er dann an die Box gefahren ist am Ende der zweiten Runde, war er, glaube ich, nur mehr auf Platz 10. Also da ging es total rückwärts. Und das hat dann echt für ihn in die Karten gespielt, dass er wirklich gleich reingekommen ist, auf die Slicks gewechselt hat. Vielleicht sogar eine Runde zu früh, weil er hat gemeint, es war doch extrem rutschig noch mit den Slicks in der ersten zwei Runden. Die musste er auf Temperatur bringen. Er hat gemeint, er wäre ein paar Mal fast gecrashed. Ja. Also wenn er da gecrashed wäre, dann würde er auch wieder dumme dastehen nachher. Ja. Aber er hat alles richtig gemacht und im Endeffekt gewonnen. Ja. Ja. Du musst halt auch im Motorsport manchmal pokern. Und er hat gesagt, wie er in der Früh aufgewacht ist, hat er gesagt, heute geht er volles Risiko und das Risiko wurde belohnt.
Ja, um beim Pokerbild zu bleiben, er ist all in gegangen und hat dann tatsächlich die ganze Hand gewonnen.
Ja, absolut. Ja. Also das war dann schon irre. Ja. Also wie sich dann das Feld sortiert hat und alle, die Motorräder gewechselt hatten, hatte er 20 Sekunden Vorsprung. Ja. Das ist schon eine Welt, ja, im Motorradrennsport.
Warum sind die anderen defensiver rangegangen? Weil es hat ja bei einigen tatsächlich noch eine ganze Zeit gedauert, bis sie reingekommen sind und das Motorrad gewechselt haben.
Also ich würde sagen, da gab es mehrere Gründe dafür. Auf der einen Seite, Marc Marquez hat jetzt auch schon in der Vergangenheit gesagt, dass er sehr, sehr gut ist, wenn es von feuchten Verhältnissen auf trockene Strecke geht und da den richtigen Zeitpunkt zu finden, da ist er echt gut und er macht das auch dann eben gut in den ersten Runden, wo es noch kniffliger ist, das Motorrad auf der Strecke zu halten irgendwie und zu fahren. Also das ist ein Punkt mal auf jeden Fall gewesen und wir haben auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass andere da ziemlich konservativer an die Sache herangehen. Ja, vor allem auch in Valentino Rossi, der auch schon in den vergangenen Jahren, zum Beispiel am Sachsenring, gab es auch so ein ähnliches Rennen, wo er viel so lange draußen geblieben ist. Und das war jetzt auch diesmal wieder der Fall. Auf der anderen Seite, was auch ein wesentlicher Punkt ist, ja, der das Team und die Erfolge um den Marquez auszeichnet, finde ich, ist seine Crew mit Crewchief Santi Hernandez. Die haben das, die haben genauso den Poker gespielt und haben das zweite Motorrad von Anfang an auf Trockenabstimmung mit Slicks vorbereitet in der Box stehen gehabt, während die meisten anderen Teams das zweite Motorrad auf Regenreifen hatten, was eigentlich ziemlich unsinnig ist, wenn du eh schon das erste Motorrad mit Regenreifen auf die Strecke schickst. Also wenn es jetzt angefangen hätte zu regnen, dann wären die mit den Medium-Regenreifen das Rennen durchgefahren. Ja, das heißt, die hätten das gar nicht gebraucht. Also macht es eigentlich gar keinen Sinn, das zweite Motorrad nochmal für Regenabstimmung herzurichten. Ja. Und da hat das dann bei einigen Teams halt extrem lang gebraucht. Ja. Die haben gesehen, der Marquez fährt rein, fährt da gleich gute Rundenzeiten um. Mist, wir müssen jetzt ganz schnell reagieren. Da wurden sie als die anderen Teams auch unter Druck gesetzt. Und bei manchen hat das einfach viel zu lang gedauert, bis sie das Motorrad umgebaut haben für Trockenabstimmung und den Fahrern dann eben auch relativ spät das Signal zum Reifenwechsel gegeben haben. Also da waren einige Teams einfach auch auf der falschen Strategieseite, muss man auch ganz klar sagen. Und eben auf der anderen Seite muss man Santi Hernandez und seine Crew einfach loben, ja, dass sie jetzt das Risiko gegangen sind und hier einfach alles auch richtig gemacht haben.
Ja, also Marc Marquez gewinnt vor Dani Pedrosa und Maverick Viñales. War vielleicht einer von diesen Leidtragenden auch Jonas Folger, der am Ende Zehnter geworden ist, aber zwischendurch eine ganze Zeit dann auf dem 21. Platz, ich sag jetzt mal, dahin dümpelte und so gar keine Möglichkeit hatte, nach vorne zu kommen. Er ist dann, hinterher wurden anscheinend die Reifen von ihm besser und er konnte schnellere Runden fahren, aber zwischendurch sah er wirklich aus wie einer der absolut Geschlagenen in diesem Rennen.
Ja, Jonas hatte hier wirklich Pech. Also ich glaube, er hätte hier Zweiter oder Dritter werden können, problemlos, weil er ist ja direkt mit Marquez an die Box gefahren und wollte auch das Motorrad wechseln. Aber seine Crew hat ihn durchgewunken und gesagt, er hat gedeutet, dass es noch nicht bereit ist. Und somit muss er noch eine Runde mit Regenreifen fahren und ist dann die nächste Runde an die Box gekommen. Das ist im Prinzip, hat er eine Durchfahrtsstrafe durch die Box. Ja.
Ja.
Wenn er auch gleich mit Marquez wechseln hätte können und mit Marquez mitfahren hätte können, dann wäre er wahrscheinlich Zweiter geworden.
Ja, also Jonas Folger tatsächlich einer der Verlierer dabei. Und Marc Marquez, die Mechaniker hatten sofort das Motorrad dabei. Du musst dann ja auch dann auch die Vorausschau von diesen Mechanikern loben, die dann gesagt haben, okay, wir stellen ihm sofort mal das Motorrad bereit, das zweite.
Ja, definitiv. Also das haben sie schon vor dem Rennen entschieden gehabt, dass sie diese Taktik gehen.
Ja.
Wenn es jetzt tatsächlich angefangen hätte, stärker zu regnen und der Marquez mit dem Medium-Reifen gar keine Chance gehabt hätte auf der Strecke, rein theoretisch, und er sich dann entschieden hätte, okay, ich probiere es und wechsle aufs zweite Motorrad mit dem anderen Regenreifen, dann hätte natürlich die Honda-Crew wieder umbauen müssen. Aber in dieser Situation wären die anderen alle durchgefahren und Marquez hätte wahrscheinlich gar keine WM-Punkte geholt. Ja, also das war der Poker, der Strategie-Poker, und den haben sie einfach perfekt umgesetzt. Und wie gesagt, das Wetter hat damit auch die richtige Rolle gespielt.
Wir haben am Freitag in unserer Vorschau über die neuen Winglets bzw. über die neuen Verkleidungen von Ducati gesprochen. Hatte das in irgendeiner Weise einen Einfluss auf dieses Wochenende?
Momentan nicht. Lorenzo hat gemeint, er fühlt sich damit gut, er fühlt sich damit wohl. Und er hat auch sofort damit weitergearbeitet, ist auch das Rennen gefahren. Bei ihm ist jetzt das Rennergebnis auch schwierig einzuschätzen, weil er war ja am Anfang super dabei, hat das Rennen angeführt und war wirklich in der Spitzengruppe. Und wie er an die Box gekommen ist, war das Motorrad noch nicht ganz fertig. Ja, das heißt, sie mussten ihn noch starten und da hat er sicher noch mal 10, 15 Sekunden verloren. Wenn das bei Ducati besser gelaufen wäre, dann wäre er wahrscheinlich auch in den Top 10 gelandet, würde ich mal schätzen. Interessant ist, dass Dovizioso eben nicht drauf gesetzt hat an dem Wochenende, weil er gesagt hat, er möchte sich, auch weil er in der WM eben Chancen hat, jetzt an dem Wochenende nochmal konservativ mit der normalen Verkleidung arbeiten und da das Setup optimieren und im Rennen Chancen zu haben. Er hat Schadensbegrenzung gemacht. Ich glaube schon, dass mehr möglich gewesen wäre, weil er ist auch etwas zu spät an die Box gekommen, weil eben Ducati noch das Motorrad umbauen musste. Interessant ist, heute am Montag ist ein Testtag und da fährt der Dovizioso mit der neuen Verkleidung und arbeitet hier in Ruhe. Das ist ja auch eine aus seiner Sicht gescheite Herangehensweise, das Rennwochenende einfach mal abzuarbeiten, und heute kann er den ganzen Tag mit der neuen Verkleidung fahren, an der Abstimmung tüfteln. Und ich bin ziemlich sicher, dass nächstes Wochenende in Österreich damit fahren wird. Bezüglich Winglets gibt es auch eine interessante Neuheit. Ja. Und zwar ganz aktuell, Yamaha hat heute eine neue Verkleidung vorgestellt, die natürlich nicht so radikal ist wie die Yamaha-Verkleidung, weil die bisherige Winglet-Verkleidung, sagen wir mal, die innenliegenden Winglets, die hat Yamaha schon homologiert. Und das heißt, sie können ja nur innerhalb der Verkleidung neue Teile verändern. Mhm. Und da gibt es eben jetzt heute beim Testtag eine Neuheit. Und vorne neben dem Lufteinlass, neben der Startnummer, gibt es auch kleine Flügelchen, die ein bisschen an die KTM-Flügel erinnern, vorne bei der vorderen Verkleidung. Und ich schätze, das ist auch schon Vorbereitung für nächstes Wochenende in Österreich.
Ja, also wir werden es sehen. Wir können noch nicht so richtig rausschließen aus den neuen Verkleidungen, oder? Also das Wochenende hat sich nicht dafür geeignet, hier zu sagen, wir wissen schon mehr als vor diesem Wochenende.
Also momentan ist es, wie du sagst, noch ein bisschen zu früh, das einzuschätzen. Österreich ist eben ein bisschen eine atypische Strecke, da wird Ducati sicher mit Williams fahren und wahrscheinlich in der Favoritenrolle sein. Die große Frage ist, jetzt langfristig gesehen, und zwar für nächstes Jahr, weil die anderen Hersteller, die haben jetzt sicher einige geschluckt, wie sie die Ducati-Version gesehen haben. Und da ist jetzt interessant, inwiefern jetzt die anderen Hersteller selber in diese Richtung entwickeln müssen. Aber dadurch, dass die Aero-Verkleidungen homologiert sind von den anderen Herstellern, kann man keine Veränderung mehr bringen. Das heißt, vielleicht sehen wir im nächsten Jahr bei anderen Herstellern ähnlich radikale Lösungen wie bei Ducati, aber das wird man erst langfristig sehen. Ja.
Also wir können hier noch nicht so richtig was daraus folgern aus diesen neuen Verkleidungen für Ducati. Marc Marquez hat auf jeden Fall vor Dani Pedrosa und Maverick Vinales gewonnen. Vierter ist Valentino Rossi geworden vor Cal Crutchlow. In der Gesamtwertung führt Marc Marquez inzwischen jetzt mit 14 Punkten Vorsprung vor Maverick Vinales. Andrea Dovizioso ist auf dem dritten Platz, Valentino Rossi dahinter und Dani Pedrosa auf Platz 5. Trotzdem immer noch sehr eng beisammen, 32 Punkte zwischen dem ersten und dem fünften Platz.
Ja, ich würde sagen, die WM ist noch immer komplett offen. Wenn ein Fahrer davon einen Fehler, einen Defekt, einen Ausfall oder so hat, dann kann sich das Bild wieder komplett drehen. Was interessant war diesbezüglich ist, dass eigentlich alle WM-Anwärter auch bei so einem verrückten Rennen, wie wir es gestern gesehen haben, alle in den Top 6 waren. Und das zeigt schon, dass die Konstanz da ist. Und ja, wenn gestern da jemand gestürzt wäre oder so, dann wäre das schon ein Rückschlag gewesen.
Ja.
Aber so bleibt es noch auf jeden Fall offen und spannend. Da kann noch jeder Weltmeister werden.
Und wie gesagt, am Wochenende geht's in Österreich weiter. Hier haben wir aber noch das Moto2-Rennen. Und wenn wir über das Moto1-Rennen schon gesprochen haben, dass es sehr spektakulär war, dann können wir über das Moto2-Rennen schon fast sagen, es war chaotisch. Weil es wurde zwischendurch abgebrochen, es wurde wieder neu gestartet. Und am Ende gewinnt Tom Lüthi vor Alex Marquez und Oliveira. Tom Lüthi gewinnt dieses Rennen. Und es gab hinterher noch mit Ärger mit Sandro Cortese. Erstmal übers Rennen. Das war zwischendurch unterbrochen wegen des Regens.
Genau, ja, also in der Moto2 gibt es kein zweites Motorrad, das heißt Flag-to-Flag-Rennen in der MotoGP sind nicht möglich und dadurch wird Oldschool abgebrochen. Wenn du auf Slicks startest und das Rennen als Trockenrennen deklariert ist und es anfängt zu regnen, muss einfach abgebrochen werden, wenn es regnet und dann wird auf Regenreifen in der Box gewechselt und dann ein Neustart durchgeführt und das war eben genau gestern der Fall.
Ja, es wurden dann nur noch 6 Runden gefahren, weil man einfach den Zeitplan dann nicht gefährden wollte, oder? Man hat dann ein paar Minuten Zeit, um das Motorrad wieder regentauglich zu machen, aber es werden nicht mehr die gleichen Runden gefahren, wie vorher eigentlich geplant war.
Genau, ja, also es wird dann anhand der noch verbleibenden Renndistanz geschaut, wie viele Runden eigentlich noch zu fahren gewesen wären und gleichzeitig natürlich der Zeitplan, weil der Zeitplan muss eingehalten werden für die ganzen Fernsehverträge weltweit. Um 14 Uhr startet die MotoGP, da schalten die meisten Menschen ein, da macht die Dorner das Geld, ja, da hast du die Zuschauer und deswegen ist da dass dann die Renndistanz eben begrenzt, weil eben der Zeitplan eingehalten werden muss. Was hier natürlich positiv ist, was jetzt eingeführt wurde, vor 2 Jahren, glaube ich, dieses Quick Restart Procedure auch in der Moto2. Das heißt, wenn jetzt, wie wir es auch gestern gesehen haben, wenn das Rennen neu gestartet wird, fahren die Fahrer raus in die Startaufstellung, da stehen sie kurz mit einem Mechaniker nur, dann Aufwärmrunde und Start. Früher, bevor es dieses Quick Restart Procedure gegeben hat, wurde bei so einem Neustart dann nochmal die komplette Startaufstellung gebildet, wo alle Mechaniker in die Startaufstellung gegangen sind, wo die Grid Girls in die Startaufstellung gegangen sind. Das heißt, diese ganze Prozedur hat ewig gedauert und die Renndistanz war noch kürzer. Und so haben wir zumindest 6 Runden gehabt, die echt spannend waren, vor allem dann hinter Tom Lüthi und Alex Marquez.
Ja. Tom Lüthi gewinnt dieses Rennen und macht damit ganz, ganz viel Boden gut auf Franco Morbidelli, der nur Achter geworden ist. Franco Morbidelli kam mit diesem, ich sage jetzt mal, Sprintrennen nicht so richtig klar.
Ja, das ist im Nassen, da ist er nicht wirklich zurechtgekommen. Und ich glaube, ein entscheidender Punkt ist auch ein bisschen die Psychologie, weil du fährst das Rennen, du hast dich darauf vorbereitet, das ganze Wochenende, auch mental. Dann ist Abbruch, dann ist Regen, dann weißt du jetzt nicht genau, okay, wie ist jetzt die Strecke, wie viel Risiko kann ich eingehen und so weiter. Und Morbidelli hat dann gleich in den ersten Runden, wo er ein bisschen abdrängt, eingezwickt zwischen anderen Fahrern und hat da vielleicht ein bisschen das Selbstvertrauen verloren. Auf der anderen Seite hat Tom Lüthi nach dem Rennen gesagt, im Trockenen haben ihm circa 5-6 Zehntel gefehlt auf die Spitze. Das heißt, er hatte jetzt nicht wirklich was zu verlieren und hat gesagt, ihm ist es total wurscht, ob es regnen wird, ob es trocken ist. Er wird einfach gehen und seine Chance nutzen. Und wie dann eben der Neustart war, da gesagt, okay, ich riskiere einfach jetzt alles und schaut, was geht. Und das war, diese psychologische Einstellung war vielleicht auch ein Mitgrund, dass der Lüthi hier so eine super Leistung abgezogen hat.
Ich habe eben über Dominik Egerton und Sandro Cortese gesprochen, die beide keine Profiteure waren von diesem Abbruch. Bei Sandro Cortese, der hatte einen Crash und hatte aber nicht mehr die genügend Zeit gehabt, um sein Motorrad wieder richtig klar Schiff zu machen, sodass er mitfahren kann? Oder wie waren die Regeln, dass Sandro Cortese und Dominik Egerton dann nicht mehr weiterfahren durften?
Ja, also es waren zwei unterschiedliche Situationen vom Reglement. Wenn die rote Flagge gezeigt wird, muss das Motorrad spätestens fünf Minuten nach der roten Flagge in der Boxengasse sein. Und das war beim Sandro nicht der Fall und damit durfte er nicht am Restart teilnehmen.
Ja. Er war ein bisschen verärgert da, oder? Weil ich glaube, die Mechaniker hätten es hinbekommen in der Zeit.
Ich glaube schon, dass die Mechaniker es hinbekommen hätten. Der Marcel Schröter, der wegen seiner Handverletzung nicht mitgefahren ist, jetzt am Samstag und Sonntag, hat auch mitgeholfen bei der Reparatur. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, das haben sie irgendwie verschlafen vom Reglement her. Und der Sandro hat auch nachher gesagt, dem war das gar nicht bewusst mit dieser 5-Minuten-Regel. Ja, so ist das Reglement, ja.
Ja, Franco Morbidelli hat 17 Punkte verloren in der Gesamtwertung, führt allerdings immer noch mit 182 Punkten vor Tom Lüthi und Alex Marquez, 165 bei Tom Lüthi und Alex Marquez mit 133 Punkten. Gibt es da nur den Zweikampf zwischen Morbidelli und Lüthi oder meinst du, Marquez kann da noch mit ein reinkommen?
Also ich glaube schon, dass es eher zum Zweikampf zwischen Lüthi und Morbidelli kommen wird. Was wir jetzt in den vergangenen Jahren gesehen haben, ist, dass der Tom Lüthi in der zweiten Saisonhälfte immer stärker wird. Also er hatte eigentlich vergangenes Jahr zu dem Zeitpunkt in Brünn, da ist er gar nicht mitgefahren, weil er sich im Training verletzt hat und hatte viel mehr Punkte Rückstand auf Johann Zarco. Und im Herbst ist es dann extrem spannend noch zwischen den beiden geworden. Ja. Und wenn der Tom Lüthi diese Leistung wiederholen kann aus dem Vorjahr, dann hat er hier absolut noch Chancen, Weltmeister zu werden. Also ich finde, dass er nach wie vor die beste Saison fährt seit seinem WM-Titel 2005 in der 125er Klasse. Und bei Morbidelli wird man dann natürlich sehen, kann er das hohe Level wirklich komplett durchziehen? Gibt es dann vielleicht auch, wenn Lüthi Druck macht, psychologische Probleme, ist er dann schon mit Gedanken in der MotoGP. Und Alex Marquez würde ich jetzt für die WM in diesem Jahr eher als ganz großen Außenseiter nur sehen. Aber für nächstes Jahr kann Alex Marquez definitiv Titelanwärter Nummer 1 werden.
Das war die Moto 2 und dann hatten wir noch das Moto 3 Rennen ganz am Anfang des Tages gestern. Juan Mir hat zum 6. Mal in dieser Saison gewonnen. Romano Finati auf Platz 2, Aaron Canet auf Platz 3. Das Podium fühlt sich sehr vertraut an, wenn man die Moto 3 Rennen sieht. War es ähnlich dominant von diesen drei Fahrern?
Ja, definitiv. Also vor allem im letzten Renndrittel, wo dann Juan Mir und Romano Finati dieses Zepter übernommen haben und alle anderen stehen gelassen haben. Das sind schon die beiden besten Fahrer in diesem Jahr. Und Juan Mir hat wieder dem Romano Finati keine Chance gelassen. Ist jetzt zum 4. Mal hintereinander, glaube ich, Zweiter geworden. Und man muss jetzt hier wirklich ganz klar sagen, der Juan Mir ist hier WM-Favorit Nummer 1. Wenn er sich nicht verletzt, dann wieder ziemlich sicher Weltmeister werden, würde ich mal behaupten. Und ich bin gespannt, wie er sich in den nächsten Jahren entwickelt, weil er hat im nächsten Jahr vielleicht auch für Marc VDS in der Moto 2. Ist auch ein absolutes Top-Team und wenn er da auch sich sehr gut behaupten kann, muss man abwarten, weil Moto 2 ist sehr schwierig. schwierige und enge Klasse, dann kann es für ihn auch relativ schnell in den nächsten 3-4 Jahren bis in die MotoGP gehen. Also diese Coolness, die er an den Tag legt, diese Spritzigkeit, diesen Speed, das erinnert schon vom Ansatz her an Fahrer wie Marquez und Vinales, ja. Also das ist schon ein Talent, das in den nächsten Jahren wirklich ganz groß aufzeigen könnte.
Gerald Dierenbeck von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner in Sachen Motorsport, mit Lobeshymnen auf Juan Mir. Aber wir müssen uns vielleicht auch noch lobend über die deutschen Fahrer auslassen. Philipp Oettl auf Platz 13 und Tim Georgi auf Platz 18 waren die beiden deutschen Fahrer. Das sind jetzt nicht unbedingt die überragenden Platzierungen, aber Tim Georgi hat zwischendurch schon für sehr viel Aufsehen gesorgt, oder?
Ja, total. Wenn wir auf den Freitag zurückblicken, wo das Training nass war, da war er der Schnellste und ist super Rundenzeiten gefahren. Und das hat man jetzt auch am Sonntag gesehen. Er ist da echt noch vorgekommen, durch das Feld gefahren, schnellste Rundenzeiten gefahren. Und wenn es wirklich noch viel feuchter geblieben wäre bis Rennende, dann hätte er vielleicht sogar noch aufs Podium fahren können. Also das war eine super, super Leistung. Im Trockenen, wo es dann trockener war, oder auch im trockenen Qualifying, da hat er nicht so den Speed. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, welche Ausbaustufe vom KTM-Motor er hat. Vielleicht hat er nicht das absolut beste Material, das momentan zur Verfügung steht. Aber ich denke schon, mit so einer Leistung kannst du dir Aufmerksamkeit verschaffen, dass Teammanager einen Blick auf dich werfen und er vielleicht nächstes Jahr eine Chance in der WM bekommt. Ja, das würde ich ihm eigentlich wünschen, weil die Ansätze waren positiv. Natürlich ist noch viel Luft nach oben. Philipp Oettl, Platz 13, sieht nicht wirklich besonders gut aus, aber er hatte auch Schmerzen von seinem Crash im Training. Ja. Hat sich da durchgekämpft. Okay, 13. Platz. Ja, es ist weiterhin offen, wie es im nächsten Jahr ihm weitergeht. Soweit man jetzt hört, wird er auf jeden Fall mit KTM weitermachen. Nur ist noch offen, ob er in der Moto 3 bleiben wird oder in die Moto 2 aufsteigen wird. Das wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen.
Ja, wir werden es sehen und werden es natürlich auch hier in der Sportshow auf meinsportradio.de dann vermelden. Das war Gerald Bierenbeck mit seinem Überblick über das MotoGP-Wochenende in Brünn in Tschechien. Jetzt am Wochenende geht es in Österreich weiter und dann werden wir euch natürlich hier auch auf dem Laufenden halten, was das Renngeschehen angeht. Danke, Gerald.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal in Österreich.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.